Ding, 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 ding. Yo, VIP, let's kick it. Alright, stop. Ich bin der Basti und listen. Ich werde heute richtig auf euch pissen. Basti ist der Stärkste im Raum. Und der Rest hier drin ist einfach nur Abschaum. Hört mal, wer ist der Stärkste hier? Ich bin der Basti und ich trinke gern Bier. Stopp. Jetzt kommt Philipp Fleitner auch rein. Und der Rest, ihr seid alle ein großes Schwein. Hey.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava, eures geliebten Qualitätspodcasts mit der kleinen türkischen Dünnhaarhand und dem lispelnden Giganten, wie man mich auch nennt, in den Kreisen des Sigmatismus-Clubs. Hallo Özekosa, wie geht's dir?
Hey, where the party at? The Basti is the party fat. Oh, er geht in Clubs und ist der allerbeste Daddy. Oh yeah, yeah. Oh hey, hey. Hey Daddy, cool. Und wie geht's dir? Du bist der Partyhase, habe ich gehört.
Ja, what's up? Sugar Daddy Bielendorfer, weißt du, ich stehe dann meistens da so, ich habe dann so einen Nerzmantel an, so eine krasse Kette, wo so eine Uhr dran ist. Weißt du, wie hieß der nochmal, der Rapper, der immer diese Uhr umhängen hatte, weiß ich nicht mehr.
Der war von, warte.
So eine Riesenuhr. Der, also,
ja. Shit, Alter, ich hab's voll vergessen.
Ich weiß es nicht mehr. Die habe ich dann immer oben, eine Zigarre dabei, so eine Brille Grills einen Hut, eine Melone, wo aber links und rechts so Diamanten drauf sind. Ich war in den letzten paar Wochen ein paar Mal in Clubs. Das ist für mich ein neues Erlebnis, weil ich schon sehr lange nicht mehr in Clubs war. Aber ich habe gedacht, mein Gott, ey, Fadi kann auch noch mal wieder tanzen.
Ja.
Und das ist leider jetzt, wir sind jetzt in dem Bereich angekommen, wo die Leute denken, ich werde Zivilfahnder. Oder mich erkennen.
Flavor Flav, Alter. Ich hab's gerade gewusst.
Ja, Flavor Flav.
Ja, Mann. Genau. Von Public Enemy, so, jetzt.
Wirklich guter Mann, wirklich guter Mann. Genau, ja. Die Uhr hat er mir vermacht. Die habe ich dann auch immer oben.
Und du hast noch so einen Ring, so einen richtig großen Goldring. Und ich als deine Bitch muss den dann immer küssen, so. Und dann komm ich, genau. Ich sag dann so, oh Daddy. Und du so, halt deine Fresse, geh wieder arbeiten. Ich so, okay.
Genau, so ist es. Genau. Dann klatscht dir manchmal ein und dann gehst du wieder zurück auf die Straße, wo du hingehörst.
Ja, nein, aber ich mit den kleinen Händen. Und dann kommen immer so die Typen, die machen dann so die Tür auf. Die so, hast du kleine Hände? Ich so, sehr kleine Hände. Okay, steig ein.
Das ist schön, du kannst bei der Prostata-Massage mit beiden Armen rein.
Überleg mal. Ich so, spürst du das?
Ja, nein.
Weil was viele nicht wissen, dass auf der Prostata gibt es eine kleine Tastatur und nur ich kann die bedienen. Und dann schreibe ich sie hin, jetzt Orgasmus.
Oh Gott.
Du bist so ekelhaft, Basti. Okay,
ich muss sagen, meine Prostata wurde erst ein paar Mal angefasst und das immer von einem Arzt. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das schön ist. Also es gibt ja so Gerüchte darüber, dass das sexuell der absolute Oberhammer sein soll, wenn da jemand dran rumfummelt. Aber die paar Male, die ich die große Hafenrundfahrt bekommen habe, war das, also wäre jetzt auch seltsam, wenn es besonders erotisch gewesen wäre, während der 55-jährige Urologe in mir rumfuhrwerkt. Aber es war noch nicht mal der Anflug von, oh, das könnte schön sein. Das war einfach nur so, oh Gott, ist das unangenehm. In Gottes Namen, nehmen Sie den Finger da raus. Jetzt die Hand, ja gut, die Hand geht.
Warte mal ganz kurz, Prostata-Massage, warte mal kurz.
Warum?
Ach du Scheiße.
Ja, was denn? Ja, das ist durchaus, das wird durchaus gemacht in manchen Bereichen.
Ach, jetzt sehe ich es gerade. Okay. Ja gut, jetzt ich bin hetero, ich habe das nicht gekannt. Ja.
Das ist durchaus auch in Heterokreisen.
Ja, eine Praktik. Also aber ich sag's mal so, ich als Heterosexueller hatte jetzt noch nie das Bedürfnis zu sagen, okay, ich guck mal, was passiert, wenn ich das und das mache. Verstehst du?
Nee, hast nicht.
Okay, auf jeden Fall, okay, mir hat mal, das habe ich dir doch aber mal erzählt, dass ein Proktologe bei einer Untersuchung mir ein kleines Untersuchungsgerät eingeführt hat.
Das muss ich ehrlich zu sagen, dass ich das jetzt nicht mehr wirklich weiß. Die hat jemand ein kleines Untersuchungsgerät eingeführt?
Ja, da ist noch mit so einer, ich habe dir
eine
doch
Kamera?
Erzählt, nein, ich hab dir das doch erzählt, Bruder. Natürlich, als ich diese Magen-Darm-Blutung hatte.
Ja. Die schwarze Magen-Darm, wir erinnern uns alle gerne
und dann
zurück.
Hat er doch,
viele
dann hat
viele
er
Hörer sagen jetzt, hey, wann war das nochmal, als Ötze damals schwarzes Blut gekackt hat?
Ist das kein schwarzes Blut?
Doch, oder?
Ein schwarzer Stuhlgang.
schwarzer Stuhlgang, ja, weil es Blut war, oder? Es war Blut.
Genau, weil das Blut mit der Magensäure in Kontakt kommt und dann wird. Ja, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat er immer das eingeführt. Und hat dann, da hat er doch zu mir gesagt, so, okay, atmen, atmen. Und ich so, huf, huf, der so locker, ich so, huf, huf. Und dann hat er so, war fertig und dann hat er zu mir gesagt, oh, war es so schlimm? Ich so, am Anfang tat's weh, aber dann war es geil. dann hat er gesagt, ich arbeite schon seit 30 Jahren hier, aber ich habe noch nie sowas gehört. Der hat auch voll gelacht, weißt, es war schon funny.
Ich weiß, als ich die Darmspiegelung, also ich habe 3 Darmspiegelungen, glaube ich, in meinem Leben gehabt. Das ist schon krass, so in dem Moment, wo die da reingehen. Das ist schon...
Also für die, die es nicht wissen, bei einer Darmspiegelung, so ein Ikea-Spiegel vom... so ein großer Ikea-Spiegel, der wird dir dann in den Darm...
Genau.
Dann in den Darm. Und dann guckt der Arzt so hin und her, der so, oh, alles in Ordnung, und dann ziehen sie den Spiegel wieder raus.
Nein, aber das ist krass, weil ich, also einmal war ich bewusstlos, weil ich ein Mittel bekommen habe, wo ich komplett weg war, und einmal war ich wach und du liegst halt da und dann siehst du halt diese Kamera und im ersten Moment ist das wirklich surreal, dass dieser pinke Tunnel, den du da siehst, weil es ist im weitesten Sinne ein hell beleuchteter pinker Tunnel, dass das halt dein, ne, ist, also dein Inneres, so, weißt du? Das ist halt
dein Darm, ja.
Dein Darm, genau. Man sieht seinen Darm von innen. Was jetzt nicht sonderlich. Ich stelle mir auch vor, ja gut, aber man guckt nicht die ganze Zeit drauf. Es ist insgesamt unangenehm. Wir wollten eigentlich über meine Club-Erfahrung.
Aber finde ich aber nicht. Guck mal, der Darm, das, also der Darm ist ja sehr, sehr wichtig.
Ey, Darm mit Charme, Digga. Damit hat die Frau sich für immer, die das geschrieben hat, die ist durch. Die muss nichts mehr machen. Das ist Wahnsinn. Weißt du, wie oft sich dieses Buch verkauft hat? Das ist unglaublich. Unglaublich
wie
oft.
Wie Darm mit Charme?
Willst du mir sagen, du kennst Darm mit Charme nicht?
Oh nein, Basti, was habe ich denn da verpasst? Darm mit Charme?
Also, Darm mit Charme ist ein Buch von Julia Enders, einer jungen, wie heißt es, Medizinstudentin. Und willst du mir ernsthaft erzählen, du hast noch nie von Darm mit Charme gehört, jetzt ohne Witz oder was?
Nein, Digga, was
ich glaube,
ist
es
jetzt
war Darm 3 Jahre. Darm mit Charme ist ein Buch einer Medizinstudentin, die, glaube ich, besonders im urologischen Bereich studiert hat. Und die hat halt gesagt, okay, ich schreibe ein Buch über den Darm. Und das hat sie dann auch getan. Und in diesem Buch geht es um, ich habe es nicht gelesen, aber es war unglaublich erfolgreich. Also die Auflage muss bei mehreren Millionen liegen. Es war auf jeden Fall ein Jahresbestseller. Hat sich
also
extrem häufig verkauft.
Die hat auf jeden Fall richtig Kohle gemacht. Die hat richtig
gemacht. Die hat richtig Fettkohle gemacht. Und das wirklich, also was das, also es geht darum, dass der Darm das wichtigste innere Organ ist eigentlich, weil er alles verstoffwechselt und welche Einflüsse der auf den ganzen Körper hat. Und das ist so populärwissenschaftlich geschrieben, ne? Also so, dass es jeder verstehen kann. Scheint auch sehr gut geschrieben zu sein. Also
super.
Sie kann auf jeden Fall toll schreiben. Und die Auswirkungen von dem, also die, das hat unglaubliche Reichweite gehabt, dieses Buch. Ich muss mal gucken, wie hoch die Auflage war, aber sie muss bestialisch hoch gewesen sein. Und die junge Frau, was man ihr lassen muss, also sie war ja Medizinstudentin, als sie es geschrieben hat, hat eigentlich ausgesorgt und hat dann trotzdem nicht gesagt, ich setze jetzt irgendeine halbgare, eine halbgare Fortsetzung in die Welt. Also die hätte richtig viel Kohle gekriegt, sondern die hat ihr Medizinstudium zu Ende gemacht und arbeitet jetzt auch als Ärztin. Warte, Darm mit Charme, Auflage, mal gucken. Also das ist wirklich, wenn du Darm eingeschaut.
Weil Basti ist ja Autor.
Ey, du kannst
jetzt
davon
so
ausgehen.
In diesem Autor-Kosmos ist das jetzt so, sie ist so der Michael Jackson, der Buchautor und so. Also es ist ein Ausnahmetalent. Die hat so viel verkauft. Verdammte
Alter,
Scheiße.
Weltweit circa 4 Millionen. Es ist in 40
okay,
Ländern
das ist
exportiert
echt viel.
Worden. Okay, also es ist wirklich erfolgreich.
Wie viel Cash kriegst du dann pro Buch?
Ja, es hat was mit dem Buchvertrag zu tun. Aber da die natürlich junge Autorin, sie war junge Autorin, also sie hatte gerade erst angefangen zu schreiben. Das heißt, ihr erster Buchvertrag wird nicht gut gewesen sein. Aber selbst wenn sie 50 Cent pro Buch bekommen hat, sind das immer noch 2 Millionen
Nein.
Euro.
Nein. Warte mal ganz kurz. 50 Cent pro Buch.
Ich habe weniger bekommen für Leoakind. Du kriegst nicht viel. Warte mal ganz kurz.
Du schreibst das Buch.
Ja. Genau.
Du, jetzt. Entschuldigung.
Ja.
Du schreibst das Buch.
Ja, das ist richtig.
Es sind deine Ideen.
Meine
du
Ideen.
Du kümmerst dich um alles. Der Inhalt kommt von dir.
Ja.
Und am Ende sagen sie zu dir, wir verkaufen das Buch für 15,99 und du kriegst 50 Cent.
Das wäre jetzt das wäre ja sowas wie eine Mischung zwischen Soft- und Hardcover, aber bei einem Softcover, also bei einem klassischen Taschenbuch, ist bisher bei 9,99 € immer gewesen. Und davon bekommst du dann ungefähr
5%.
Je nach Cent. Ja, ja. Minus Steuern. Kannst du ja nochmal ausrechnen. Also.
Was, Digga?
Aber, ja, was hast du denn geglaubt? Dass du das 4,50 Euro von Chris? Ja. Ja.
Ja, Bro, Alter, ja.
Also, Joanne K. Rowling für Harry Potter kann ich dir sagen, die hat nachher nicht 5% bekommen. Die hat dann 50 bekommen. Aber der erste Buchvertrag, den du machst, du kriegst einen Vorschuss, 5.000 Euro, 10.000 Euro, kannst froh sein, wenn der sich wieder einspielt mit deinem Geld, weil der spielt sich ja mit deinem Geld. Buchmarkt ist echt scheiße. Also wirklich scheiße. Mein Verlag hat da jetzt auch nichts falsch gemacht. Ich hatte einen Literaturagenten damals, der hat das auch noch okay verhandelt. Also ich habe für Lehrerkind noch okay Geld bekommen. Aber
ein Literaturagent?
Genau, das ist das, was du jetzt für Comedy hast. Ne? Also ein Typ, der nichts anderes macht, als der hat ein Manuskript und der geht zum Verlag hin und sagt, ey, wollt ihr das Manuskript machen? Dann hier so und so sind die Vertragsbedingungen, die wir gerne aushandeln würden. Bei mir war es andersrum, bei mir hat sich ja der Verlag oder bei mir haben sich ja Verlage gemeldet und haben gesagt, ey, wir wollen dein Buch Lehrerkind machen.
Ja, ne? Okay.
Nach Wer wird Millionär?
Du warst in einer anderen Position.
Ich war in einer anderen Position, aber ich hatte halt keine Ahnung, wie das mit Büchern alles geht. So, ich wusste nicht, wie man Bücher schreibt.
Du warst in der Doggy-Position,
Ich war in der, ich war in der Doggy-Position und der Verlag hatte den Doppelstrap-on. Ey, ohne Scheiße, das Beispiele, die wir jetzt für den Literaturmarkt wählen, ist egal. Okay, ich lag da und ich war der passive Part. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich kann doch null bewerten, ob jetzt dieses Angebot von dem Verlag gut ist oder schlecht ist oder das totale Abzocke ist. Und dann hat mir jemand empfohlen, ich glaube, es war Frank Plassberg. Frank Plassberg hat mir das empfohlen, glaube ich. Ich weiß, es ist sehr lange her und hat gesagt,
Basti ist so berühmt, der so, ich weiß nicht mehr, was Frank Plassberg oder Günther Jauch. Einer von diesen Typen hat mich angerufen. Thomas Gottschalk.
Es war Flavor Flav. Okay, ich war einfach in der Talkshow bei Frank Plassberg. Es war total nett und der hat mir das erzählt, dass es eine gute Idee wäre, das so und so zu machen. Ist doch auch scheißegal. Jedenfalls habe ich dann verschiedene Literaturagenten angerufen. Das sind halt Firmen, könnt ihr mal eingeben, wenn ihr euch für das Bücherschreiben interessiert, denen gibt man sein Skript und wenn sie das Skript gut finden, dann versuchen sie es an den Markt zu bringen. Und da man gemeinsam arbeitet, also sie an deinem Geld mitverdienen, geben sie sich halt auch Mühe. Aber dann wird halt aus dem wenigen Geld, was du im Buch verdienst, noch weniger. Trotzdem wird
Von deinen 5% gibst du dem auch nochmal ab.
Ja, 5, 6, 7, 8%, ja, davon gibst du auch nochmal was ab, ja. Und auf der anderen Seite ist es aber gut, so jemanden zu haben, weil ich hätte ja keine Ahnung gehabt, wie so ein Literaturvertrag überhaupt aussieht. Und ich habe mit Lehrerkind wirklich okay Geld verdient, aber in Relation zu der Menge der Verkäufe natürlich wiederum nicht. Und du kannst so einen Vertrag, wenn er einmal geschlossen ist, dann auch nicht mehr nachverhandeln. Du kannst ja nicht sagen,
wie viel hast du verkauft?
Ich weiß die genaue Zahl nicht. Wir sind jetzt bei Auflage 60 oder 50 oder so. Also es ist auf jeden Fall sehr viel. Also es war das meistverkaufte Sachbuch in dem Jahr von allen Büchern.
Ja, Digga, sag doch mal eine Zahl. Wie viel? Soll ich googeln oder was, du Ficker?
Ich glaube nicht, dass die Zahl im Netz steht. Ich weiß es nicht.
Okay, ich gucke jetzt mal. Lehrerkind, Auflage oder was muss ich dann eingeben?
Keine Ahnung, finde du es raus, Sherlock.
Heute Auflage 28, das war 2019, aber da war Basti noch nicht bei Let's Dance, weil da ist er ja richtig durchgebrochen.
Nein, es gibt mehr Auflagen von Lehrerkind als 28, ist nicht aktuell.
Ja, meine ich ja, es war ja 2019. Ja, dann sag doch, Alter, wie viel hast du verkauft, Alter?
Das ist jetzt kein Witz, das möchte ich nicht. Also,
ich weiß doch, weil du weißt dann, wie viel du verdient hast.
Ja.
Weil alle können rechnen, alle so, warte mal, wenn der jetzt so 1 Million Bücher verkauft hat, davon 5%, was, dieser Bastard?
Nein, es ist ein bisschen mehr als 5%, aber man verdient mit Büchern nicht viel. Das ist einfach so. Und ganz oft, also wenn Leute, weißt du, wie oft sich heute noch darauf angesprochen wird, wie schreibt man denn ein Buch? Ja, ich wollte auch ein Buch schreiben und so. Das ist ja das Bittere daran. Also erstens, du verdienst nicht viel mit Büchern. Zwar erst recht nicht, wenn das Buch nicht erfolgreich wird. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Buch erfolgreich wird, ist gleich null. Jedes Jahr erscheinen in Deutschland zwischen 20.000 und 30.000 neue Bücher. Glaube ich, also vielleicht sogar noch mehr. Und davon wird ein Promilleteil, also wirklich wenige Prozent davon, werden wirklich erfolgreich. Und so erfolgreich wie da mit Charme nochmal außen vor. Das ist, weißt du, das ist dann richtig krass. Oder Dan Brown oder Harry Potter oder so. Das ist dann noch krasser, wenn es dann in die 100 Millionen Bücher geht oder so. Aber davor, wenn du jetzt einfach als junger Autor ein Buch schreibst, dann kannst du froh sein, wenn du 5000 Bücher verkaufst.
Aber ich schreibe ja ein türkisches Buch gerade.
Ja, wirklich?
Mhm. Nee, wirklich.
Den Döner einmal nach, heißt. Oder was? Was
nee, wirklich. Öğretmenin Çocuğu heißt das.
Öğretmenin Çocuğu?
Çocuğu, ja.
Was heißt das?
Lehrerkind. Oh. Digga, ich übersetze dein Buch
das
einfach
so geil.
Ins Türkische, weil in der Türkei gibt's nicht so dieses Urheberrecht. Ich könnte das knallhart machen, Digga.
Das ist halt ein Lehrerkind. Weißt du, was das? Ja, weißt du, was das Ärgerliche an Lehrerkind ist? Warum das nie ins Ausland exportiert wurde? Weil die Schulsysteme anders sind und weil man das halt inhaltlich nicht so übertragen konnte. Reinhard ja, zum Beispiel, der hat ein Buch geschrieben über Physik, aber ein alltagswissenschaftliches Buch. Reinhard Remfort, und das wurde sogar ins Koreanische übersetzt. Weil das kannst du überall rausbringen, weil die Gesetze, die dahinter stehen, sind immer die gleichen. Das heißt, auch in Korea versteht man, was er damit meint. Aber Lehrerkind versteht man schon in den USA nicht mehr, weil das Schulsystem komplett anders ist.
Okay.
Aber ist nicht schlimm.
Ja, gut. Schade, dass du in Korea nicht berühmt geworden bist. Aber jetzt erzähl mal deine Kindgeschichte, Alter. Erstmal deine Darmspülung und dann musst du wieder in deine Pimp-Geschichte.
Ja, okay, ich erzähle gleich von der Pimp-Geschichte. Ich wollte nur sagen, an die Leute, die uns jetzt gerade zuhören, die davon träumen, ein Buch zu schreiben. So.
Geht's, macht's also, nicht. Schmeißt eure Träume weg.
Eure Träume weg. Arbeitet bei Subway. Ja, ich möchte Oliven. Nein, ich möchte keine Oliven. Okay, das ist der Weg. Nein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr damit erfolgreich werdet, das will ich euch einfach vorab sagen, ist extrem gering. Letztens habe ich auch eine junge Frau auf der Straße angesprochen, sie will Comedy machen. Und sie hätte da eine ganz tolle Idee.
Ja.
Nein. Aber sie meinte halt, wo sie denn direkt anfangen könnte, Nightwatch oder so. Und ich habe gesagt, hast du denn schon mal? Ja, sie hat auf dem Geburtstag von ihrer Tante, hat sie mal am Mikro was erzählt. Und da habe ich gesagt, okay, nimm's mir nicht übel, aber du bist halt gerade noch ganz am Anfang. Du hast gerade die erste Seite, hast den ersten Satz geschrieben von deinem Buch. Und du willst aber jetzt schon zu einem Verlag gehen und sagen, guck mal hier, dieser Satz. Und deswegen probier erstmal aus, mach erstmal und dann kannst du irgendwann für dich sagen, weil Comedy ist genauso wie Bücher schreiben etc., das ist ein Weg. Und guck mal, wie viele von denen, wo wir beide gemeinsam mit auf der Bühne gestanden haben, über die letzten 10 Jahre, wie viele sind übrig davon? Und das waren ja die Leute, die schon zumindest bei Comedy-Shows aufgetreten sind. Das ist auch ein sehr, sehr hartes Business so, wo nicht viele übrig bleiben am Ende. Und wenn Leute sagen, ich habe mal auf dem Geburtstag was erzählt, weißt du, bei Tante Gerdi, als sie 60 wurde, habe ich mal 3 Fritzchenwitze erzählt, während der Kuchen serviert wurde. Das ist halt nicht der Job. So. Und ich finde das immer, das ist so ein bisschen, als würde ich hingehen und würde mit, keine Ahnung, einem deutschen 100-Meter-Läufer, der irgendwie 9,5 Sekunden braucht, würde ich sagen, ja, ich kann auch laufen. Ich brauche zwar 19 Sekunden, aber guck mal, laufen kann ich auch. Also melde ich mich jetzt bei den Meisterschaften an oder so. Ich finde immer, besonders in unserem Bereich, auch Comedy ist ganz besonders was. Comedy noch mehr als die meisten anderen. Aber guck mal, was für Leute bei DSDS. Gut, ist ein Kackformat mit Kackleuten, wo sich über Leute lustig gemacht wird. Aber was für Leute glauben, dass sie singen können? So, und dann stehen die da und yeah, I will survive. Und denkst so, oh mein Gott, hat nie irgendjemand gesagt, du kannst gar nicht singen. So. Bist du schweigsam geworden?
Ja, aber ich habe gerade nachgedacht und da bin ich aber jetzt anderer Meinung.
Das ist ja im Rahmen dieses Podcasts eigentlich noch nie vorgekommen. Das ist ja ein ganz neues Gefühl für mich. Oh, ich muss mich ein bisschen intim berühren.
Weil du letztendlich sagst, dass die Aussichten vergesst eure Träume, vor allem in der Kunst. Weißt du, dass du sowas sagst, ist ja schon eigentlich niederschmetternd, weil letztendlich nimmst du ja jemanden den Traum. Überleg mal, als du damals bei Wer wird Millionär dich beworben hast. Jemand hätte zu dir gesagt, so hey, mach's nicht, die nehmen dich sowieso nicht. Als du ein Buch schreiben wolltest, dir sagt, mach's nicht, geh nicht auf die Bühne, mach's nicht. Es gibt schon genug Comedians. Weil ich glaube auch, weißt du, guck mal, jeder, ich habe mit Comedy angefangen, weil ich einfach Bock drauf hatte. Oder ich habe mit Breakdance angefangen, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und klar hast du dann das Ziel, bei irgendeinem Battle mitzumachen oder so. Aber wenn du anfängst, dann ist klar, dann guckst du dir die Videos an von den krassen Leuten und denkst dir, nee, Alter, das werde ich nie schaffen. Aber deswegen fängst du ja nicht an. Du fängst ja an, genau, aus der Liebe zu etwas.
Du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Deswegen ist auch die Aussage von mir nicht sonderlich clever. Jeder sollte versuchen, seinen Traum zu folgen am Anfang. Und auch gegen Widerstände. Ich meine, es gibt dieses alte Beispiel, Harry Potter ist von 10 Verlagen abgelehnt worden. Was meinst du, wie sehr die sich in den Arsch beißen? Die Beatles sind von einem ganz bekannten Musikmanagement, wie heißt es, Musiklabel abgelehnt worden. Die Beatles. Wenn die genommen hätten, dann hätte das Musiklabel nie wieder irgendeinen anderen Künstler nehmen müssen. Es hätte gereicht, die Beatles zu haben, verstehst du? Also ja. Klar, folg deinem Traum. Aber ich meine einfach mit einer realistischen Erwartung und zweitens auch einem Plan B. Also ich würde nicht hingehen und nur Plan A einen einzelnen Traum verfolgen, wenn ich mir nicht 100% sicher bin, dass ich wirklich außergewöhnlich gut bin. Und teilweise haben Leute diesen Glauben auch, obwohl sie leider nicht außergewöhnlich gut sind und stehen dann da mit nichts irgendwann. Aber du hast völlig recht, man muss irgendwo beginnen und trotzdem, besonders Comedy, also das, was wir machen, gehört zu den Dingen, weißt du, dass jemand zum Beispiel, wie krass Ronaldo Fußball spielt, so. Da weiß einfach jeder oder Messi, dass das jahrelanges Training ist, so. Ne, da musst du wirklich von 5 Jahren an eigentlich bis zum Ende deines Lebens durchtrainieren, um so gut Fußball zu spielen. Selbst dann erreichst du es wahrscheinlich nicht, weil das Ausnahmetalente sind. Das weiß aber auch jeder so. Jeder weiß, wie krass das ist. Aber so gut auf der Bühne zu sein wie Comedian XY, da denkt jeder, ja, ich habe mal auf Tante Gerdis Geburtstag ein paar Witze erzählt. So. Und ich finde, dass besonders in dem, was wir machen, die Wahrscheinlichkeit, dass Leute das falsch einschätzen, dass es auch schwer ist und dass es auch was mit Fähigkeit zu tun hat, relativ groß ist. Kennst du das nicht, wenn du Leute triffst, die dann so, erzähl mal einen Witz sagen oder so denken?
Ja, klar, du, natürlich.
Ja. Ja, dann weißt du ja, was ich meine. Also ich finde, besonders in unserem Bereich ist das sehr extrem, weil die Eigenschaften oder die Fähigkeiten, die man hat oder nicht hat, nicht so offensichtlich sind wie bei Weltklasse-Sportlern oder Adele oder so. Weißt du, bei Adele weißt du einfach, wow, so singen, das ist halt krass. Das muss man erstens, muss man das Talent haben und zweitens muss man das trainieren, so zu singen wie Adele. Aber so witzig zu sein wie Kaya Jana, ja, aber am Geburtstag habe ich hier auch mal Hörner, habe ich mal einen Inder nachgemacht, so. Das ist halt, finde ich, bei uns in dem Bereich, vielleicht siehst du es anders, aber habe ich oft das Gefühl, so, dass das so ein bisschen, und ich rate immer ab von so Workshops wie How to be funny. Oder wie werde ich Comedian? Also auch ganz schlimm, weil das ist wirklich so ein bisschen so, das bringen dir nur Leute bei, die es selber nicht hingekriegt haben, habe ich das Gefühl. Also das ist irgendwie...
Scheiße, Alter.
Das klingt jetzt hart, aber das ist einfach... Nein, aber das ist so, wenn die erfolgreiche Comedians werden, dann müssen sie nicht diese Workshops geben, wo du dann beigebracht kriegst, wie man einen Witz macht. So, das sind dann immer so Typen, die haben Kabaretttheater in Tuttlingen gehabt. Mit 12 Zuschauern im Monat. Die sagen jetzt bringe ich Leuten bei, wie man so richtig lustig ist.
Ja, aber jetzt hast du denen ihr ganzes Business kaputt gemacht, Basti, Alter.
Ja, ist auch scheiße, das Business. Das ist einfach Quatsch. Es ist einfach so, How to be funny ist einfach... Ich kriege sowieso wieder böse Nachrichten. Ich kriege nach jeder Folge... Wann ist dieser Podcast in die Richtung gegangen, dass ich der bin, der die bösen Nachrichten für dumme Aussagen bekommt?
Ja, weil du halt
das
dumm bist, Alter. Guck mal, ich bin der Populist von uns beiden. Ich überlege mir immer so, was könnte bei den Leuten gut ankommen? Dann sage ich immer das, genau. Weißt du? Ja. Ich bin der Opportunist, weißt du?
Weißt du, was das wirklich Schlimme ist? Das ist die Wahrheit. Das ist einfach die Wahrheit. Und aber du verkaufst es fast so, als wäre es ein Scherz. Es ist exakt so. Du denkst
halt's
mal drüber
Maul,
nach. Was
Alter.
Hat der Basti jetzt gesagt? Wie kann ich das so drehen, dass ich hier sympathisch rüberkomme und der Basti wird der komplette
Vollhuso?
Ja,
aber Digga, aber guck doch mal, du Fick, ey, Alter. Du bist doch, ey, guck mal. Also hör mal zu. Du gerade eben hast du, guck mal, das, was du gerade eben den Leuten gesagt hast, weil du denkst manchmal, dein Mund ist schneller als dein Gehirn. Du so, hört auf, geht gar nicht auf die Bühne. Das ist ja wie wenn ihr denkt, ach, ich renne 12,8 und könnte noch Weltmeister werden, macht's nicht. Diese Leute werden Weltmeister, Basti.
Wahrscheinlich hast du recht.
Ja, weil guck mal, das Wichtigste im Leben ist, komm zu meinem Workshop How to be funny. Hey, eigentlich müssen wir das machen, Basti. Warum machen wir zwei keinen Workshop How to be funny?
Ja, das wär's. Und wir würden richtig Kohle nehmen, weil wir sind funny. Wir würden sagen, so, wir garantieren, wir garantieren, dass du die Lanxess Arena spielst.
Oh mein Gott, du aber bist so ein Typ, du bist so ein Typ, der sich beim Sex im Spiegel anguckt, Alter. Du so, wir sind funny, wir sind lustig und ich bin auch gut im Bett, ich bin der Basti und ich gucke jetzt in den Spiegel. Ja, oh Gott, der gleiche ja, Spiegel, den ich für die Darmspiegelung hatte. Ja, sehr geil.
Der Vorteil ist, bei deiner Größe reicht ein Schminkspiegel neben dem Bett.
Weil ja, natürlich, Digga.
Aber warum habe ich dich eigentlich noch nie als türkischen Ahnenmann bezeichnet? Warum? Jetzt kommt mir gerade der Gedanke,
hast du doch schon. Nie. Haben wir doch schon
nie.
Gehabt.
Nee,
natürlich.
Nee.
Basti, guck mal, die Halbwertszeit deines Gehirns ist einfach, die ist einfach null, Alter. Digga, dein Gehirn, Alter, das macht, wie bei Nemo,
Dori.
Dori, genau, das ist bei dir genauso. Alle 15 Sekunden, weil du wirst in 10 Minuten wirst du mir wieder sagen, hey, der Kakapo, habe ich dir eigentlich schon mal vom Kakapo erzählt? Digga, du hast mich schon 100 Mal vom Kakapo erzählt. Und sogar jeder unserer Zuhörer hat sich inzwischen schon I hate Kakapo auf dem Körper tätowieren lassen, ja, weil sie es einfach nicht mehr hören können.
Bruder, der Kakapo ist zurück, verstehst du das? Der ist zurück, der ist wieder im Game, das hast du mir ja letztens geschickt. Die Kakapo-Population für die Leute, die nicht wissen, was ist ein neuseeländischer Waldpapagei.
Alter, oh mein Gott.
Es kann
Alter.
Ja sein, dass Leute es nicht wissen. Wir haben es in diesem Podcast ja maximal 10 Mal erwähnt.
Oh mein Gott, Alter.
Der ist zurück im Game. Der Kakapo, ich habe die Kakapo-Nummer jetzt auf der Bühne auch gespielt, aber sie funktioniert nur so halb.
Ja, Digga, weil du es halt schon 100 Mal erzählt hast, Maurok, ja. Du kannst
ja, aber was willst du denn, mir hat auch jemand, du hast eine Geschichte aus dem Podcast erzählt, da habe ich auch geschrieben, ja, wo soll ich denn, ich muss doch meine Geschichten auch irgendwo hernehmen, ich kann es doch jetzt auch nicht ändern.
Welche Geschichte aus dem Podcast habe ich erzählt, auf der Bühne?
Egal, weil ich habe eine Geschichte aus dem Podcast auf der Bühne erzählt.
Ja, aber nicht doch die Kakapo-Geschichte, Maurok, ja.
Aber die Kakapo-Geschichte ist gut, das ist eine gute Geschichte.
Was ist an der gut, Alter?
Die ist super, das ist ein, du musst es ja nachspielen, ich habe das Kakapo-Weibchen vorgemacht, das auf dem Ast sitzt und das Männchen tanzt vor ihr, weißt du, und dann
und
will es
will ich
in die
dir,
Paarung gehen. Und dann, weißt du, dann guckt das Weibchen und dann fängt das Männchen an, einen Stein zu bumsen. Mega Geschichte. Kommt nur irgendwie nicht
okay,
an.
Okay, aber jetzt warte mal ganz kurz. Du bist der Typ, der gerade eben den Menschen ihre Träume kaputt gemacht hat. Okay?
Hab ich gar nicht.
Und
ich habe nur begrenzt.
Jetzt fragst du mich, ich weiß nicht, warum die Nummer nicht so gut funktioniert, weil ich spiele auf der Bühne nach, wie ein Kakapo-Weibchen sich bewegt. Und ich kann dir eins sagen, Basti, du kannst alles, nur nicht dich bewegen. Verstehst du? Weil die ist Mimik, Gestik, Bewegung, alles das Gleiche. Und auch deine Dialekte. Und ich sag dir eins, wenn der Kakapo-Vogel, wenn der reden konnte, hat er so geredet. Hey, was ist los? Ich bin Feibel. Ich komm hier, was ist passiert?
Hallo, ich bin der Kakapo. Hallo. Ich,
aber jetzt, was? Basti, bevor wir jetzt hier weitermachen, ja. Digga. Du willst
immer noch die Pimp-Geschichte.
Na, ja,
die ist gar nicht so spannend.
Deine Club-Geschichte, Alter. Du hast doch gerade
erzählt. Ich bin nicht in den Club reingekommen, verstehst du? Ich bin Flavor Flav, der deutsche Comedy.
Basti,
wir haben einen Weg gefunden, in den Club reinzukommen, verstehst du?
Du warst 10 Sekunden Türke, oder was?
Ich war 10 Sekunden Türke. Ich habe auch gefragt, so, ey, Alter, ich bin doch gar kein Türke, was ist los? Wir standen mit 3 Jungs draußen, ich hatte eine Show gespielt in Bielefeld und danach hat einer von denen gesagt, komm, lass uns doch in den Club gehen. Dann sind wir in den Club gegangen, stehen draußen und die Türsteher gucken uns an. Ich meine, wir sind heiße Dudes, kann man sagen, was man will. Vielleicht hatten die auch Angst, dass die Tanzfläche anfängt zu brennen, verstehst du, dass sie ein bisschen nervös werden, so. Und dann haben wir gesagt, okay, ich halt mit meinem Hermelin und so, und dann sagten die Türsteher, ja, es wäre aber jetzt nicht möglich, wir könnten nicht reinkommen, weil es wären gerade zu viele Männergruppen im Club.
Und dann hast du, und dann hat der Basti seine Jacke gegriffen, auf der einen Seite die Jacke, die geöffnet war, und hat sie so aufgeschlagen, die Jacke, und da war ein Hakenkreuz, der so, hey, ich bin einer von euch, und so. Und der so,
oh mein
nein.
Gott. Die Ötze, wie wild. Egal, vergiss es.
Oh. Und der Türsteher so, was? Ich hab's nicht verstanden. Du so, ich bin einer von euch.
Also erstens, die Türsteher waren Russen. Zweitens, meine Nazi-Armbinde habe ich nur dran, wenn ich nicht in den Club will. Und drittens, haben wir da, ich fand es halt, also ich fand die Erklärung von denen so geil zu sagen, ja, es sind zu viele Männergruppen da. Ich habe mich das erste Mal wie du gefühlt in meinem Leben, dass ich in den Club nicht reinkomme. Weil
boah, scheiße, Alter.
In dem Moment, jetzt kommt's aber, in dem Moment, wo die das sagten, gingen einfach zwei Jungs an uns vorbei in den Club rein. Und du denkst so, okay, das ist offensichtlich die schlechteste Erklärung, die euch dazu eingefallen ist. Sie hätten ja einfach sagen können, ihr seid hässliche Bastarde, verpisst euch.
Nein, aber guck mal, es gibt ja einen Workshop für Türsteher. Verstehst du? How to be Türsteher. Was heißt Türsteher auf Englisch? Weißt du das? Bouncer.
Bouncer. Doorkeeper.
The Doorkeeper. Und da gibt es so einen Türsteher, der hat dann hier so einen Flipchart und dann sagt er so, okay Leute, was passiert, wenn drei Männer vor der Tür stehen? Dann sagt der eine, das gibt wahrscheinlich Stress. Und der so, sehr gut, Vitali, sehr gut. Warum gibt es viel Stress? Weil das ist eine Männergruppe. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer besoffen jemand anderen dumm anmacht und die sich stark fühlen, ist bei einer Gruppe von drei Männern viel höher als einer Gruppe von zwei Männern. Der so, sehr gut. Was passiert, wenn vier Leute da sind? Oh, dann ist diese Wahrscheinlichkeit noch viel höher. Verdammt, ihr seid so intelligent. Hier sind eure Ausweise. Ab heute seid ihr alle Türsteher. Und so wirst du Türsteher, Digga.
Ah, so ist das. So ist das offizielle Ausgabeverfahren von Türstehern.
How to be Türsteher. Und so ist auch bei How to be Funny. Die sagen, hey, hier ist ein Mikrofon. Gleich. Kannst du das halten? Ja. Okay, dann bist du jetzt Comedian.
Ja, manchmal wirkt es so. Jedenfalls, wir da raus. Wir beide, haben wir schon drüber gesprochen, dass wir letztens bei einem Open Mic waren, du und ich?
Nee, aber das können wir reden im Anschluss
machen. Reden wir im Anschluss drüber. Also, so jedenfalls, ne, wir dann halt, warte mal, genau, wir stehen da, die Typen ziehen an uns vorbei. Dann wir wirklich wie die absoluten Pisser wieder umgedreht, so, ja, dann heute Abend halt doch nur Irish Pub. Und dann haben wir durch Zufall eine Bekannte getroffen, die da aus der Ecke kommt in Bielefeld, die mit ihren Freundinnen unterwegs war. Dann haben wir denen davon erzählt, es war wirklich purer Zufall, dass die uns direkt in die Arme liefen. Und dann haben die Ladies uns einen Arm genommen und wir sind wieder hin und haben gesagt, jetzt ist doch ausgeglichen, jetzt können wir doch rein. Und dann durften wir rein, weil wir weibliche Begleitung hatten. Es war völlig bescheuert. Ich habe mich noch nie, guck mal, ich bin fast 40 Jahre alt. Weißt du, wie bescheuert man sich vorkommt, wenn man auf einmal da steht und die sagen, du darfst hier nicht rein, weil Männergruppe.
Ja.
Wir vier Kartoffelklausis. Keiner von uns sah aus, als wenn er gleich Stress auf der Tanzfläche anzünden würde. Das kann ich ja aber sagen. Also, und dann sind wir rein in diesen Club und in dem Moment, wo wir drin waren, wurde mir auch klar, warum wir abgelehnt wurden. Ich kann es dir exakt sagen. Weil wir den Altersdurchschnitt in dem Ding mal hochgetrieben haben, als wären wir im Kindergarten. Das war wirklich sehr unangenehm. Also ich war, glaube ich, der Älteste im ganzen Club, zusammen mit meinem Kumpel, der noch älter ist als ich.
Ja, war da eine Kindergartenparty oder was dann wirklich?
Nein, aber es waren halt 20, 25-jährige Studenten so.
Halt's und Maul, wir, Alter. Wie alt bist du? Wie alt bist du?
38.
Ja, jetzt Basti, ja, komm, Alter.
Hast du mich jetzt gefragt, wie alt ich bin? Du weißt doch, wie alt wir sind befreundet. Du weißt doch, wie alt ich bin. Oder hast du das jetzt fürs Publikum gefragt?
Nee, ich hab's vergessen, wie alt du bist. 38 ist ja, okay.
Wie so ein creepiger Dude, weißt du, so wie, ich sah aus wie einer, der seine Tochter abholen will.
Und ja, das, gut. Ja, gut.
Und dann habe ich halt auch Leute erkannt und Fotos von mir gemacht beim Tanzen und so. Es war unangenehm. Aber.
Du willst ein Foto? Dann streichel meine Brustwarze.
Oh mein Gott. Nein, aber es war ein schöner Abend. Es war ein schöner. Wir mussten dann sogar noch, weil ich keinen Ausweis dabei hatte, mussten wir 50 Euro an der Kasse hinterlegen für den Fall, dass wir die Zeche prellen wollen. Ich war das erste Mal in meinem ganzen Leben ganz kurz davor zu sagen, weißt du eigentlich, wer ich bin? Ich hab's aber dann nicht gesagt.
Oh mein Gott, wenn du das gesagt hättest, Alter, dann wäre dieser Podcast zu Ende. Dann wäre dieser Podcast wär dann vorbei, Alter. Weißt du überhaupt, wer ich bin?
Das wäre so geil. Einfach so und er so, nein. Und du so, ja, schade. Das ist doof.
Aber als Basti, als Basti in den Club reingelaufen ist, haben so die Jacken abgegeben und dann ist er genauso in diesen Tanzraum rein und der DJ, der hat gerade so
Tanzraum, der Tanzraum, Alter, ist das Dirty Dancing, den Tanzbereich, du meinst auf den Dancefloor, Digga, das ist der Dancefloor.
Nein, der Dancefloor ist die Tanzfläche, Basti.
Ich meine, der Tanzraum ist der umgebenden Raum um die Tanzfläche herum. Oder?
Nein, der Tanzraum ist der Bereich, wo du durch die Eingangstür. Das ist ja nicht, wenn du durch einen Eingang kommst, bist du ja nicht gleich im Club. Es gibt erstmal diesen vorderen Bereich, dann gibt man die Garderobe ab, dann kann man da vorne, gibt's noch eine äußere Bar und dann gehst du durch die Tür und dann kommst du in den richtigen Tanzbereich, in den Tanzraum.
Der Tanzraum.
Oh, war das in deinem literarischen, ich krieg 5% für ein Buch, Welt nicht gut genug oder was? Mit, was? Du kennst Damen mit Scham nicht oder was? Du kennst Damen mit Scham nicht? Oh mein Gott. Was, Scham, was, ist, was für eine Welt lebst du? Und jetzt auf jeden Fall, Basti ist reingelaufen und dann lief auf jeden Fall, I like to throw. Und auf einmal der DJ, der sieht Basti und dann so. Und dann der so, Ladies and Gentlemen, Bastian Bielendorf ist da. Und dann kam so.
Was ist das? Machst du gerade eine kleine Holzarbeit mit Schmirgelpapier?
Yo, we are P. Let's kick it. Alright, stop. Ich bin der Basti und listen. Ich werde heute richtig auf euch pissen. Basti ist der Stärkste im Raum. Und der Rest hier drin ist einfach nur Abschaum. Hört mal, wer ist der Stärkste hier? Ich bin der Basti und ich trinke gern Bier. Stopp. Jetzt kommt Philipp Fleit noch rein. Und der Rest, ihr seid alle ein großes Schwein. Hey.
Und dann ziehst du so deine und dann ziehst du so deine ziehst du deine Klamotten runter, Alter, und hast nur noch deine goldene Boxershorts an und du so, jetzt zeige ich euch, wer der Basti ist, und alle so, oh mein Gott, die Rumba-Hüfte ist da, die Rumba-Hüfte, und dann sind die Türsteher kommen rein, die so, oh mein Gott, du kennst doch Ekaterina, oh, du bist einer von uns, oh, verdammt, und dann hast du mit den Türstehern Samba getanzt auf der Tanzfläche, die so, ui. Was für ein schöner Abend, oder?
Hast du gerade ein Vanilla-Eis-Freestyle in meiner Stimme gemacht auf meinen Besuch im Club?
Ja, natürlich, Alter.
Das war schon ziemlich gut.
Ich danke dir, Basti. Ich bin,
es war aber anders. Man hat mir das Mikro gegeben. Ich habe letztens ein Video von Jamie Foxx gegeben. Man hat mir das Mikro gegeben und dann habe ich fehlerfrei Gold Digger, die Line von Gold Digger gesungen. Weißt du, she gives me money when I'm in need.
Yeah.
Nada, she's a Gold Digger. Yes, indeed. Genau, das habe ich gemacht.
Das habe ich letztens bei Jamie Foxx gesehen. Wenn du deine Prostata drückst und dann singst in unserem Podcast. Jetzt sag, du hast Jamie Foxx gesehen?
Du kannst beruhigt sein. Ich bin dabei gekommen. Ich habe Jamie Foxx gesehen, wie er das in einem Club gemacht hat. Und habe dann gedacht, krass, ey, Jamie Foxx kann ja alles. Der kann Imitationen, der kann singen. Ich habe gedacht, Alter, der kommt so nah ran an die Stimme von... Ne, die Line von Gold Digger singt bei Kanye West. Du weißt, was ich meine, ne?
Ja, aber Jamie Foxx ist ja ein richtig krasser Musiker. Das aber wissen ja viele.
Warte mal, aber weißt du, woran das liegt, dass er so nah dran kommt? Dass er die gesungen hat auf der Platte. Das ist seine Stimme. Das
ja,
ist Jamie Foxx bei
Kanye. Ich weiß.
Ich wusste das nicht.
Digga, Jamie Foxx ist ein. Kennst du die Geschichte mit Jamie Foxx und
alles.
Ed Sheeran?
Nee.
Kennst du es nicht?
Nein.
Jamie Foxx, ich glaube, warte mal, ich muss nur mal gucken, wo der herkommt, bevor ich jetzt irgendeinen Scheiß laber.
Amerika.
Aus welcher Stadt? Egal. Letztendlich, Jamie Foxx war dafür bekannt, der hatte bei sich zu Hause ein Musikstudio, okay? Und er hat immer wieder mal so Künstler zu sich nach Hause gebracht, um mit denen halt so Jam-Sessions zu machen, weißt du? Und eines Tages... Das erzählt er in so einer englischen, Late-Night-Show. Und eines Tages hat er halt Ed Sheeran mit nach Hause gebracht. Und seine Mutter war so, Alter, wer ist das jetzt schon wieder? Und
er
so,
ja, aber Ed Sheeran war noch nicht bekannt in den USA,
ja, genau,
oder?
Ed Sheeran war noch nicht bekannt.
Genau, doch, ich habe die Story mal gehört. Ja,
ich glaube, ich habe die dir erzählt. Ich glaube, ich habe die im Podcast erzählt, Alter.
Glaube ich nicht, aber ich habe diese Graham Norton-Show auch gesehen und der hat dann wirklich Ed Sheeran auf der Couch gehabt, bevor er mega Fame wurde.
Ja, ja, ne? und dann war ja das Krasse, dass er Ed Sheeran mit in so einen Club genommen hat, wo halt... Es war so ein Club nur mit schwarzen Musikern. Und Jamie Foxx erzählt dann halt krass, der so, hey, es war einfach so, es war schwarz, weißt du? Und er erzählt dann halt so krass, ja. Und dann sagt er, und auf einmal kam, hat der
dieser
Besitzer gemeint,
dieser britische Ginger-Dude, ne?
Genau, wer ist dieser Typ so? Weißt du, was will der jetzt hier? Und er so, hey, warte ab. Und dann ist er mit einer Ukulele auf die Bühne und danach hat er Standing Ovations bekommen. Und so viel zum Thema, lebe deinen Traum,
Jamie Foxx. Ed Sheeran, gut. Gutes Beispiel für lebe deinen Traum, aber der kann ja auch was. Egal, jedenfalls wie im Club, es war nett, es war schön, es hat Spaß gemacht. Würde ich wieder machen,
ja. Also,
4 von 5 Sternen. Aber trotzdem habe ich mich ein bisschen alt gefühlt. Aber es gehört halt dazu. So. Und es ist halt anders als vor Let's Dance und es ist anders als, es war noch nicht mal so krass, weil es halt sehr junges Publikum war, aber ich habe so, weiß ich nicht, 30 Selfies machen müssen oder so. Und das ist schon komisch.
Oh ja, ja, ach, ist so anstrengend.
Dich. Nein, aber fuck. Ich will doch auch feiern, verstehst du? Ich will auch, ich könnte da gar nicht. Ach, leck mich.
Of course, it's so hard to be famous, oh my gosh.
Ich meine damit nur, dass es ab einer bestimmten Frequenz an Leuten, die dich anlabern, kannst du ja dich nicht mehr fallen lassen. Und man geht ja in den Club, um loszulassen, verstehst du?
Ja, aber
ich kann halt nicht komplett besoffen abstürzen, wobei ich das vor 2 Wochen ja auch hatte auf K.O.-Tropfen. Also das war noch unangenehmer.
Also erstens.
Bitte, bitte.
Du gehst in einen Club in einer Stadt.
Ja.
Die Wahrscheinlichkeit, dass du da erkannt wirst, ist sehr hoch. Zweitens. Es sind alles junge Leute. Junge Leute haben kein Problem damit, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, können wir ein Bild machen? Wären da vielleicht ein bisschen ältere Leute in deinem Alter gewesen, hätten sie gesagt, ach komm, lass den
es
doch.
Es sind der betrunkene Leute, deswegen haben sie keine
ja,
keine
Digga, aber das ist doch normal, dass sich die Leute... Was würdest du denn machen, wenn du in einen Club gehst und auf einmal wäre, keine Ahnung, ein Künstler, den du aus dem Fernsehen kennst und du hast...
Gar
noch
nichts, ich würde ihn in Ruhe lassen.
Ach Quatsch, Alter, du hättest ihn doch
natürlich
auch angesprochen.
Natürlich würde ich ihn in Ruhe lassen. Natürlich würde ich ihn in Ruhe lassen. Also, schon
jetzt
früher,
stell dir mal vor, du gehst in einen Club...
Leben
nein,
mit
jetzt warte,
Prominenten
das will ich
ein
jetzt...
Foto gemacht,
nein, ich will diesen Satz jetzt zu Ende bringen. Du
bitte,
gehst in einen Club und auf einmal... Und auf einmal kommt Paulo Coelho rein. Und du so, oh
Paulo
mein Gott,
Coelho?
Das ist Paulo Coelho. Das ist,
ja, ich weiß, wer es ist. Autor,
oh mein Gott, ich glaube, ich bin. Und dann läuft er an dir vorbei und sagt so, soll ich ein Buch signieren? Und du so, oh mein Gott, bitte nicht, können wir ein Foto machen, bitte, bitte, bitte. Und dann machst du ein Bild mit ihm. Du bist dann richtig glücklich, wenn er dich angesprochen hat. Aber es gibt halt manche Leute, die wollen dich ansprechen, Digga. Was ist so schlimm dran? Dann hast du den falschen Job gewählt,
Alter. Ich hab doch
nicht
gesagt, dass es schlimm ist. Ich hab doch nicht gesagt, dass es schlimm ist. Es gibt einfach Situationen, wo man es lieber...
Party machen.
Ja. Ja. Exakt das.
Ja, dann mach halt ein Schild, zieh ein T-Shirt an, wo drauf steht, bitte nicht ansprechen. Aber noch mit einem lispelnden S. Weißt du?
Das ist, du merkst selber, dass deine Erklärung Bullshit ist und dass dir jetzt nichts einfällt, außer meinen Sprachfehler zu beleidigen. Du willst doch auch, wenn du in einen Club gehst oder gehen würdest, an sich einfach Party machen und deinen Spaß haben und nicht,
ja,
dass
Digga,
alle Menschen
dich
beobachten.
Ja, aber dann musst du halt ins Ausland, wenn es dir nicht passt. Ist doch normal, du bist in Deutschland, du warst bei Let's Dance, du bist, Let's Dance beiseite, du bist Solo-Künstler, du bist seit Jahren unterwegs, du warst bei Wer wird nicht Millionär, hast dort 36.000 Euro gewonnen. Okay?
32.000, du dummes Schwein.
Ja, oder 32.000, sorry, das ist gut, dass du nach unten korrigierst, noch besser. Und verstehst du, ist doch normal, dass sich die Leute ansprechen. Du machst Podcast, Bratwurst und Baklava, die Leute freuen sich. Und jetzt überleg mal, an dem Abend waren Leute da, die Bratwurst und Baklava gehört haben. Die haben dich dort gesehen. Jetzt hören sie heute die Folge und denken sich so, hey geil, vielleicht redet Basti drüber. Und das Einzige, was du drüber sagen kannst, ist etwas Abwertendes. Ich wollte einmal Party machen und dann kommen die Leute und wollen ein Foto machen mit mir. Aber danach haben die dich doch in Ruhe gelassen, oder?
Ja, unterschiedlich. Unterschiedlich.
Wieso
manche,
hat jemand so deine Prostata versucht zu massieren?
Ganz nee, kurz. Aber so den Arm um mich gelegt und so, Basti, komm, ey, wir gehen bei meinem Kumpel, ey, komm, wir gehen Tequila, komm, Bruder, komm. Und du
ja
so,
gut, ja, Alter, das will, ist, ja, das ist okay, ja. das, aber das machen die halt bei dir.
Die haben mich auch gefragt, wo du bist. Und ich habe gesagt, ey, der hat das Konto heute Abend nicht. Der hat die Sparkarte vom Magnum Club. Der muss noch diese Woche 6-mal dorthin, dann kriegt er das goldene Abzeichen fürs Laufhaus.
Ja,
und deswegen,
ich bin doch
dann
Türsteher.
Haben die gesagt, hey, das ist.
Ich bin doch Türsteher, Digga. Im
ja,
Laufhaus.
In so einer ganz kleinen Tür.
Laufhaus, so ein Puff. Der Puff heißt dann U140.
Genau. Es kommen nur Männer unter 1,40.
Ja, genau.
Ey, kommst du
ja, aber hey, jetzt, ja, aber das ist doch schön, Basti. Also ich weiß, was du meinst. Irgendwann wird zu viel. Nur, guck mal, weil es dir selber, du siehst 40 Personen, aber diese Person, die auf dich zukommt, sieht nur sich selbst. Die weiß gar nicht, dass du vorher von 30 Leuten angesprochen wirst. Du kommst.
Ich weiß. Und ich bin auch kein Böse drum. Und ich mache auch mit jedem Fotos. Ich meine damit doch nur, dass. Ich hab doch. Hör zu. Wir reden doch hier aus unserem Leben, wie wir leben, wie unser Leben ist, was passiert ist. Und ich kann ja nur aus meiner Perspektive als der Typ, der da steht, irgendwie 5 Gin Tonic drin hat und einfach nur zu dem blöden Song tanzen will, einfach nur erzählen, wie sich das anfühlt, wenn andere dich anstarren dabei. Weil das einfach, ich bin ja eh schon niemand, der gerne tanzt und so, weißt du, weil ich einfach auch nicht gut tanzen kann im Gegensatz zu dir. Und wenn dann Leute dich heimlich filmen, so was ich auch hatte, weißt du, wenn Leute einfach die Kamera in mein Gesicht halten, so aus 1 Meter Entfernung besoffen, kommt man sich halt einfach dämlich vor. So. Ich will nicht beim Tanzen gefilmt werden, weil ich mich beim Tanzen sowieso schon unwohl fühle. Und das nur kann, wenn ich stramm bin.
Ja, aber es gibt doch so es gibt einen Club, wo halt nur Berühmte sind, Basti. Das ist so ein Club, da musst du so eine goldene Münze abgeben am Eingang, wie bei John Wick.
Oh, geil, wie bei John Wick, ne?
Ja, ja. Das, und der Club heißt John Fick.
Es geht, also...
Das ist doch.
Aber wie ist das bei Leuten, die wirklich Fame sind? So Ilias Mbarek oder Matthias Schweighöfer oder so, die man wirklich, wirklich erkennt. So, die können doch gar nicht mehr hingehen. Ne?
Ja, die gehen halt in den Club, aber die gehen dann halt dort im VIP-Bereich. Verstehst du?
Ja,
aber
ich war auch schon im VIP-Bereich, sehr schrecklich. Dann stehst du hinter so einer roten Kordel wie im Zoo.
Ja, aber das ist
auf der Let's Dance Tour waren wir ein paar Mal im VIP-Bereich in Clubs. Ja. Und dann stehen draußen die Leute, tanzen, haben Spaß. Und dann stehst du hinter so einem roten Kordelding, so wie, als wenn, können sie dich gleich hinter eine Plexiglasscheibe packen.
Ja, aber die kann man es nicht recht machen, Alter. Die kann man es nicht recht machen. Guck mal, ich versuche eine Lösung für dich zu finden. VIP-Club, du so, ah nein, VIP-Bereich ist mir jetzt auch nicht, da habe ich das auch. Ja, da musst du dir halt so eine Brille holen, wo so eine Nase schon dran ist, wie bei mir, verstehst du? Und so Augenbrauen und dann gehst du halt so in den Club. Oder du gehst ins Ausland.
Das ist eine gute Idee, das wäre unauffällig.
Du kannst doch nach Holland gehen, Alter, ist doch nicht weit weg von Köln, oder? Wie weit fährt man? 2 Stunden?
Du gehst total oft in Clubs in Holland, habe ich gehört. Das
ja, natürlich,
wirklich,
Alter. Ja. Der eine Club heißt Kokosnuss Geraspeltes. Da bin ich voll oft. Geraspelter Kokosnuss.
Wir waren noch nie zusammen feiern, aber wir waren jetzt wenigstens mal auf ein paar Comedy-Shows. Ne? Wir waren zusammen auf Comedy-Shows.
Ja, da waren wir auch, Alter.
Ja, da waren wir letzte Woche zusammen. Wir waren auf einer Open-Mic-Show, wo jeder neues Material vorstellen konnte.
Ja.
Und das war schon spannend.
Ja, es war spannend. es ist schwer. Ja, ich sag's mal so, also so eine Open-Stage, es war ja kein Wettbewerb, es war eine Open Stage, da probierst du ja wirklich neues Material aus. Aber ich sag's mal so, es war vielleicht noch zu neues Material, was ausprobiert wurde.
Es war ein bisschen neu.
Aber ich glaube, einige waren noch aufgeregt, weil du auf einmal reingekommen bist.
Ja, die sehen mich auch immer wegen der Uhr und dem Hermelin und dann komme ich so rein, ich den Siegelring küssen lassen. Ich habe so einen BB-Siegelring mit so 14 Karat Gold. Und dann sind man merkt es schon, die wurden nervös. Es ist übrigens wirklich so, dass, glaube ich, 1, 2 von den Comedians nervös werden, weil wir Wichser da waren.
Ja, natürlich, Digga. Also, weißt du, wenn ich so am Anfang meiner Karriere bin, bei der Comedy, also, und keine Ahnung, Alter, da wäre halt ein Comedian, der schon länger dabei ist, kommt auf einmal rein, da kriegst du natürlich Herzklopfen. Also, weil... normalerweise bist du ja auf dem Modus, weißt du, das ist ja eine Open Mic, ich probiere was aus, Momentum. So, du gehst hin, du so, ah man, es sind nur die Kollegen da, scheiß drauf, ich mach das hier jetzt, es gibt freie Getränke und dann gehe ich wieder nach Hause. Und auf einmal, und es sind alles nur Kollegen, die ungefähr auf deinem Level sind. Und auf einmal kommt jemand, wo du denkst so, oh shit, Alter, nee, jetzt kriegt der das mit. Aber du hast dir vielleicht zu Hause gar nicht so viel Gedanken gemacht oder du hast dich spontan entschieden. Einer hat gesagt, hey, ich gehe Open Mic, willst du auch? Ja, okay, komm. Und dann hat er auf dem Weg dorthin ein paar Notizen gemacht. Aber einer war ja richtig gut, da haben wir gut gelacht.
Einer war richtig gut, ja, dürfen wir den Namen sagen, oder? Matthias Otte, fand ich wirklich lustig. Hab ich dann auch geliked, richtig gut.
Matthias Otte, so, das war doch mit dem Urologen, oder?
Der hat eine Urologen-Story gehabt. Ja, die war aber auch gut, wirklich. Also, es ging ja gar nicht um die Story selbst, aber er hat sie einfach gut erzählt. Und ein anderer, der hat zum Beispiel immer betont, wie scheiße der Auftritt läuft. Und da habe ich auch nachher zu ihm gesagt: egal wie der Auftritt ist, selbst wenn niemand lacht, wenn die Leute dir Bananen ins Gesicht werfen, niemals sagen, wie schlecht der Auftritt ist. Niemals. Das ist eine der Grundregeln. Immer so wirken, als wäre es der beste Auftritt ever. Das, weil ja. das ist, das, in dem Moment, wo du signalisierst, dieser Auftritt hier ist nicht gut, wird der noch schlechter. Kein Auftritt ist je besser geworden dadurch, dass du auf der Bühne signalisiert hast, dass es dir nicht gut geht. Das ja, darf das man
stimmt.
einfach nicht machen.
Ah, das stimmt aber, das stimmt. Das ist wie wenn man Sex hat und währenddessen sagt, oh, es läuft gerade nicht gut. Ah, genau. überhaupt nicht. Ah, scheiße, Alter.
Einfach.
Verdammt, Mann, es ist, heute läuft es überhaupt nicht gut. Man sagt, hey, wie meinst du das? Ah, nein, heute ist total nee, scheiße.
Nee. Das ist hier nichts.
Nee, und dann aber schon nee. Wieder so, ah, oh, nee, schon wieder. Was denn? Ah, ja, du glaubst nicht, wieder. Ach, nee, fuck. Das hätte ich jetzt nicht. Dreh dich mal um. Ah, scheiße, auch jetzt wieder nein. nicht. Ah. Ah, es lag nicht an der Stellung, es ist einfach scheiße heute. Fuck, ey, fuck. Fuck.
Das ist immer lustig. Das ist wirklich ein lustiger Gedanke. Du bist irgendwie, du hast gerade Sex mit jemandem und fluchst dabei die ganze Zeit über deine eigene Performance. Das ist wirklich, das finde ich total lustig. Boah, wieder nur halb steif. Oh Mann.
Ah, fuck, Alter. Jetzt ja, noch einmal ganz kurz. Ah, fuck, Alter.
Es läuft nicht. Es gibt, kennst du noch Big Brother Ulf? Kennst du Big Brother Ulf noch? Das war so ein Assi mit so einem roten Irokesen. So ein total braun gebrannter Assi.
Nee.
Der hat ein Heimporno gedreht oder wollte Pornodarsteller werden. Dieses Pornodarstellervideo von Big Brother Ulf ist wirklich das Lustigste, was ich je gesehen habe. Es ist so ein Testotyp so mit so Muskeln, einfach so ein richtiger Atzi. Und dann sind die da halt am Machen, die Alte fummelt an ihm rum und es ist einfach
die Frau,
wirklich...
Die Frau.
Ja, in dem Fall, es war eine alte Frau, deswegen die Alte. Ne, die Alte fummelt an ihm rum. Und dann war da aber jetzt wirklich. Und du siehst einfach, es ist 10 Minuten geht dieser Porno. Die sitzt irgendwie auf der Couch und ist da am Rumlutschen und am Schütteln und
ja,
so.
Ja, Basti, und ist okay, die haben Sex. Du musst doch jetzt nicht die ganze Zeit ins Detail gehen, Alter.
Naja, jedenfalls, ich wollte darauf hinaus, dass das Ding einfach die ganze Zeit, also er wird noch nicht mal größer, es bleibt einfach wie so ein trauriges, kleines Würmchen, wie so ein Nacktmull, der einen doof anguckt. Weißt du, einfach so 3 Zentimeter lang softes Fleisch. Aber sie macht sich, ist geil, Und man denkt so, nee, auf gar keinen Fall ist das geil. Und dann sagt sie irgendwann, aber warte mal, das Geile finde ich ja daran, dass dieses Video veröffentlicht worden ist. Weißt du, sagen wir mal, du würdest jetzt sagen, ich werde jetzt Heimpornodarsteller. Und ich drehe jetzt einen Sexfilm. Und sagen wir mal, dieser Film ist so richtig in die Hose.
Heimpornodarsteller.
Ja, oder Porno, oder Amateurporno.
Und du regst dich über Tanzraum auf, Alter. Heimpornodarsteller. Halt's Maul.
Amateur-Pornodarsteller. Okay. Oder was? Yeah, okay. Jedenfalls, also du würdest das nicht hinkriegen, er würde nicht steif werden, ihr würdet keinen Sex haben und es wäre einfach scheiße.
Er würde nicht steif werden, oh mein Gott, das ist das deutscheste Wort, was es gibt. Er würde nicht steif werden.
Mhm. Wie nennst du okay, ja. es?
Ich bin gerade so richtig im Literaturkosmos. Mach weiter. Mm, super. Ja, du kannst so toll Sexgeschichten erzählen. Er würde nicht steif werden.
Was ist das Wort für steif auf Türkisch? Was ist das? Was heißt das? Stief?
Es gibt gar kein Wort für steif. Bei uns heißt es einfach nur so. Das gibt's einfach nicht.
Was heißt Erektion? Lamajum? Was heißt Erektion auf
nein,
Türkisch?
Nein, guck mal, Bro. Weißt du, warum es nicht das Wort Erektion gibt? Weil es gibt auch kein Wort für schlapp. Das gibt's bei uns halt nicht.
Es ist immer da.
Wenn du, es ist immer da. Okay. Sofort, ready to rock steady.
Okay, ich wollte auf die Urgeschichte raus. Er sitzt da, er ist 10 Minuten lang, ist er am Rumrödeln.
Nein, aber weißt du, was man sagt? Er ist aufgestanden, kalkte.
Er ist aufgestanden? Ernsthaft?
Ich weiß es nicht, Maruk, mein Türkisch ist doch nicht gut. Und vor allem so, mein
Sex-Türkisch.
Dein Türkisch
ist nicht gut genug, um zu wissen, wie Erektion heißt. Komm schon, ist egal. Es werden mir sowieso ganz viele türkische
Digga,
Hörer
glaubst,
werden
schreiben, Türkisch, was glaubst du, ich rede Türkisch, wenn ich Sex haben würde oder was? So wie du dann Russisch redest oder was? Ah ja, das gefällt dir, verdammt.
Five.
Oh mein Gott.
Okay, 10 Minuten lang ist er da am Rumrödeln, es funktioniert überhaupt nicht. Und dann sagt sie irgendwie so, nee, klappt so nicht, ne? Und er guckt nur auf diese Wurst und dachte dann so, nee, Kacke. Und dann ist das Video zu Ende. Und du sitzt da und denkst so, ja, okay, es ist nicht gut gelaufen, verstehst du? Es hat nicht funktioniert, er hat es nicht hingekriegt. Aber warum stellt man das denn dann online? Also, verstehst du, wenn ich versuche Fahrrad zu fahren, aber ich fahre vom Fahrrad runter und ich filme mich selber dabei, dann poste ich doch nicht, wie ich vom Fahrrad runterfalle. Ich habe nie verstanden, also die Amateur-Porno-Karriere von Big Brother Ulf ist nie durch die Decke gegangen, was sehr schade ist. Vielleicht sollten wir Crowdfunden, vielleicht sollten wir uns um ihn kümmern,
Aber weißt du was?
Bitte.
Du redest über ihn. Also hat er sein Ziel erreicht.
Er ist unsterblich. Und wenn ihr das googelt, guckt euch das bitte an. Das ist wirklich
absolut
grandios.
Nein, googelt das nicht. Guckt es euch nicht an, bitte.
Auf jeden Fall. Guckt euch den Amateur-Porno von Big Brother Ulf an.
Oh mein Gott.
Das asexuellste, unschönste, was ich je gesehen habe. Und dann Sex zu beenden mit, jo, klopp nicht, kacke, ne? Ich verstehe eh nicht, wie Leute auf die Idee kommen, sich dabei zu filmen. Wie kommt man auf die Idee, in Zeiten von Internet und so sich selber beim Sex zu filmen, als Privatmensch? Wie bescheuert muss man denn sein? Ich habe auch keine Nacktbilder von mir auf meinem Handy, auch keine Nacktbilder von irgendwem anders, außer dir. Ich meine, du bist ein heißes Mäuschen.
Ich mach das immer. Ich schick Basti immer Bilder von mir.
Geil.
Weißt du, was mir ein Kumpel geschickt hat letztens? Und ich habe mich richtig drüber aufgeregt. Er schickt mir ein Video auf WhatsApp und schreibt dann drunter, hey, regnet es bei dir gerade auch so heftig? Und der ist auch hier aus der Gegend. Und ich klicke drauf und es war einfach nur ein Video, wo das Bild von dem regnerischen, von der regnerischen Straße ist. Und dann auf einmal voll so, und dann so ein Gestöhne und ich so, du Bastard, Alter. Und ich habe es bei meiner Mama angemacht, weißt du, meine Schwester und so, war so zu Besuch. Und ich so, du Bastard, Alter, hey, das war echt...
Ja, komm, das ist bedeutend weniger schlimm als damals, als ich mit meinem Vater im Auto saß und eine Sprachnachricht angemacht habe. Das war schlimm. Ja, das kriege ich bis heute nicht aus ihm raus. Immer wenn ich deinen Namen sage, in Gegenwart meines Vaters, sagt er, ist das nicht der Özcan von der WhatsApp? Ich sage so, ja, das ist der Özcan von der WhatsApp. Mein Vater hat wahrscheinlich immer noch Vietnam-Flashbacks von dieser Autofahrt.
Glaubst du?
Ey, wer verschickt denn solche Sprachnachrichten? Was stimmt denn mit dir nicht? Ich sitze da, ich sag vorher noch zu ihm, wir sind richtig enge Freunde geworden. Richtig enge Freunde, voll schön, der Ötze und ich so.
Ja, aber
und dann mach doch mal die Sprachnachricht an. Und du so, Basti, oh, ich hab so Bock auf deinen Jarak, auf deinen harten
Ja, aber...
Es war so unangenehm, es war so
unfassbar. Ja, aber Bro, das ist doch Freundschaft, Alter.
Das ist, wann?
Ja, dass man sich so aufzieht, dass man halt so sich solche Sachen schickt, dass man so zusammen lachen kann über sowas.
Ja, mein Vater und ich haben wirklich herzhaft gelacht.
Das ja, Motto. Also. Ich bin ja nicht so wie du, verstehst du? Du bist so, Papa, ich habe gerade eine Sprachnachricht gekriegt, darf ich die abhören? Der so, ja, mein Sohn, komm her und neben mir wird die Sprachnachricht abgehört. Ich werde gucken, ob das jugendfrei ist.
Okay, du hast Papa, vor 20 Sekunden noch erzählt, dass du dein Regenvideo bei deiner Mama angemacht hast. Was willst du von mir?
Ja, aber Digga, das war ein Regenvideo. Ein Regenvideo ist was anderes, wie wenn mir ein Kumpel eine Sprachnachricht schickt, weil die Gefahr, dass jemand so eine Bastard-Dinger macht, das war sehr, ich sag dir, das, was mir mein Kumpel geschickt hat, das war schon next level. Weil er hat sich gedacht, wie kann ich diese Sache umgehen? Aber jetzt werde ich noch vorsichtiger sein.
Du machst gar nichts mehr auf.
Ich mach gar nichts mehr auf. Außer die Bilder, die du mir schickst. Ich liebe dich, Basti.
Geile Sexpics. Also, wir müssen jetzt langsam mal zum Ende kommen. Wollen wir den Leuten zum Abschied noch was mitgeben?
Ja. Hier.
Vier was?
Nee, ich habe gesagt, hier. Ich habe denen gerade was mitgegeben.
Oh Gott. Hör doch mal auf, in das Mikro zu husten. Wie widerlich ist denn das?
Ich habe auch nicht
vor
ins
ein paar
Mikro
Tagen eine Frau geschrieben,
so
du wirst mal aufstoßen bei der Aufnahme. So als hättest du gerade eine Cola getrunken.
Halt deine Fresse, reden, Alter. Du stößt die ganze Zeit ins Mikro. Dir hat eine Frau geschrieben, du atmest so ins Mikro rein. Weil du jedes Mal das Mikro unter deine Fresse hältst und jetzt schreibt dir deine Literaturfreundin wahrscheinlich. Also ich finde das ja gar nicht gut, dass der Özcan so ins... Ja, vielleicht habe ich eine Cola getrunken und was ist so schlimm dran? Als ob sie das nicht macht.
Boah, Özcan, ich habe gerade gemerkt, mein Fußpflegetermin ist jetzt gleich. Das ist richtig schlecht. Ich lasse mir mal so richtig schön den Cremeschmalz von dem dicken Zeh runtermachen. Da sind zwei Leute dran tätig, zwei Tage lang. Wir müssen zum Ende kommen, es tut mir leid.
Dazu empfehle ich dir auf jeden Fall Schleifpapier mit der Körnung 4.
Der Körnung 4, da gehen die drei Frauen immer ordentlich dran mit dem Schleifpapier für der Körnung 4. Leute, das war die neue Folge Bratwurst und Baklava. Benimmt euch, bleibt gesund, macht keinen Quatsch und geht nicht so viel in Clubs wie wir beiden wilden Mäuse. Geht in den Buchverein, in den Schachclub, was immer ihr wollt, aber nicht in die Disco. Das tut euch nicht gut.
Disco, no Frisco. Peace.
Disco, was heißt das überhaupt? Tschüss.
Wenn Schlägerei gibt, ruf nicht den Basti. Fischmeck, Duracell-Hase gehört alles.